Herzlich willkommen, liebe Freunde des Coffee and Chandrings Podcastes, zu einer neuen Folge des Kaffeekränzchens. Ja, und wir reihen uns ein in unsere Serie, kann man fast schon sagen. Wir haben in der Vergangenheit zwei weibliche Gäste gehabt, die Ina Decker und die Christina Paulus. Und es geht auch heute weiter mit einem weiblichen Gast. Erstmal begrüße ich an dieser Stelle allerdings die Imke, die mich hier auf diesem Weg begleiten wird. Hi Imke.
Hallo.
Und wir wollen uns heute so ein bisschen austauschen über das Thema Ultradistanzen, Gravel, Radsport im weitesten Sinne. Und ich bin gespannt, was wir dazu hören werden. Dazu haben wir eingeladen Amanda Voss. Herzlich willkommen.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt und ich die Möglichkeit habe, dadurch mal ein bisschen was zu erzählen über mich und was ich im Gravel-Radsport so mache. Ich sage kurz was zu mir. Also ich bin Amanda Voss, komme aus Nürnberg oder wohne in Nürnberg, bin 41 Jahre alt und Soziologin, forsche zu psychischer Belastung im Arbeitskontext und fahre sehr viel Fahrrad, hauptsächlich eben Gravel und wenn es sich anbietet, dann auch mal ein Rennen.
Okay, bei dem Namen ist mir als erstes eingefallen Marianne Voss. Eine bekannte Radsportgröße, aber ihr habt nichts miteinander zu tun.
Nein, weder Marianne Voss noch Paul Voss, das sind alles, es spricht alles dafür, dass das ein guter Name für den Radsport ist.
Stimmt, den Paul gibt es ja auch, genau. Der ist auch mittlerweile im Gravel-Business unterwegs, hat auch einen eigenen Podcast. Schöne Grüße an dieser Stelle, ja. Wir sind uns auch schon mal begegnet tatsächlich. Bei der Deutschen Meisterschaft in Daun letztes Jahr, meine ich. Ja, wir beide kennen uns gar nicht, wir haben uns noch nie gesehen und der Kontakt ist jetzt hergestellt worden über Imke. Das ist super. Imke, Amanda, wie steht ihr denn zueinander? Wo ist da die Verbindung? Wie ist die mal entstanden?
Genau, also ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, woher ich die Amanda eigentlich kenne und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich über Strava passiert ist. Amanda, was denkst du?
Ja, das ist richtig. Also wir wohnen ja so grob in der gleichen Region und wenn man dann durch die gleichen Wälder fährt und dann immer dieses von Strava dieses oh nein, jemand hat dir deine Krone weggenommen kriegt, dann merkt man sich ja irgendwann so ein bisschen die Namen. Also wir sind ja höfliche Leute und geben dann auch denjenigen Kudos, die einem da die Krone weggenommen haben und dann weiß man so ungefähr, wer das ist und folgt sich dann auch irgendwann mal. Und dann bei meinem ersten und bisher einzigen Mountainbike-Rennen hatte ich dich schon in der Startliste gesehen und als ich dann da irgendwann ins Ziel kam, so ungefähr, weiß ich nicht, 2 Stunden nach dir oder sowas, habe ich dich dann da sitzen sehen und weil du auch Fotos bei Strava drin hattest, wusste ich halt, dass du das bist und dann haben wir uns da halt auch in echt kennengelernt.
Genau, so habe ich das auch ungefähr in Erinnerung. Also dies mit diesem Kronenklauen, das war, glaube ich, relativ einseitig, weil ich natürlich da im Wald schon, weil ich schon sehr lang da irgendwie bei Strava bin, wahrscheinlich diverse Segmente hatte, die ich gemütlich mit dem Mountainbike gefahren bin. Und dann kommen da die ganzen Griffeler und heizen da die Forstwege lang. Da sind natürlich erstmal sehr viele Kronen verloren gegangen. Aber was mir noch aufgefallen ist, dass du dann irgendwie wirklich täglich irgendwie eine relevante Strecke gefahren bist und auch täglich mit mindestens einer Krone belohnt wurdest. Das war noch auffällig, genau.
Ja, da bin ich noch vielseitiger gefahren als heutzutage. Das stimmt. Also wenn man jeden Tag variiert, dann kommt man immer an irgendeinem Segment vorbei, wo noch ein Rekord zu holen ist.
Jetzt ist ja der Gravelsport an sich noch gar nicht so alt. Also den gibt es ja jetzt vielleicht, ja, weiß ich gar nicht, 5 Jahre oder so, wo er so an Relevanz zugelegt hat. Was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, du bist nur einmal ein Mountainbike-Rennen gefahren? Bist du denn generell Mountainbikerin gewesen oder bist du gleich quer eingestiegen mit einem Gravelrad? Quasi so, wie das so viele gemacht haben, sage ich mal, so vor 5 Jahren. Corona hat eine Rolle gespielt, viele haben sich Räder gekauft und sind dann auch dabei geblieben.
Nee, also das fing schon früher an. Also tatsächlich war mein erstes sportliches Fahrrad schon ein Mountainbike, aber dass es überhaupt bei mir mit dem Radsport angefangen hat, war der Umzug nach Nürnberg, beziehungsweise dann, dass ich angefangen habe, in Erlangen zu arbeiten und schnell festgestellt habe, dass sich diese Strecke zwischen Nürnberg und Erlangen eigentlich nur sinnvoll mit dem Fahrrad zurücklegen lässt. Und da habe ich dann praktisch so 2016, 2017 mit angefangen, einfach jeden Tag die 20 Kilometer nach Erlangen mit dem Fahrrad zu fahren. Und das war aber halt wirklich nur Mittel zum Zweck. Und da habe ich mir dann aber auch nach nicht allzu langer Zeit dann das erste Mal den Arm gebrochen und sowas. Und dann bin ich für den Winter zumindest zum Mountainbike gewechselt, weil man da eben auf Schnee und Eis besser fährt als mit einem Trekkingrad. Also so ein Stadtrad bin ich halt sonst gefahren. Und also das hat sich dann praktisch so weiterentwickelt. Also eigentlich war mein Hauptsport seit 2008 immer das Klettern und Bergsteigen gewesen und hatte ja dann schon so ein bisschen an Bedeutung für mich verloren. Also wenn man halt viel arbeitet und sowas, dann schafft man das ja alles nicht mehr so, wie man sich das mal gedacht hat oder wie das auch geplant war mit dem Umzug hier in die Region der Fränkischen Schweiz, dass man dann eben die ganze Freizeit zum Klettern nutzen kann. Und dadurch war halt irgendwie so ein bisschen Raum auch praktisch für eine andere Sportart gegeben. Und dann hat es allerdings noch eine Weile gedauert, bis ich dann auch freiwillig Fahrrad gefahren bin. Oder halt ohne, dass es jetzt Teil des Arbeitsweges oder irgendeiner anderen Erledigungsfahrt war. Und so erste Überlegungen, dann Rennen zu fahren, gab es dann, oder auch die erste Anmeldung so 2019. Da hatte ich dann auch mein erstes Rennrad gekauft. Aber also da war es dann praktisch so, dass das dann durch die Pandemie vereitelt wurde erstmal.
Das heißt, du hast auch erst relativ spät mit Radfahren oder dann auch in der Folge mit Radsport angefangen. Hast du denn im Vorfeld, also vorher, warst du vorher schon sportlich unterwegs in anderen Bereichen oder ist das so komplett der Einstieg gewesen, über das Pendeln dann quasi diesen Weg der Entwicklung gegangen?
Klettern ist auch ein Sport.
Ja, das stimmt. Hat sie das gerade gesagt? Habe ich dann schon wieder
Ja,
verdrängt. Ah, siehst du, okay.
Klettern und Bergsteigen.
Genau, das war sonst der Hauptsport, was natürlich nicht so was ist, was man so regelmäßig machen kann, also zumindest draußen klettern und Bergsteigen, wie man jetzt Fahrrad fahren kann. Also so einen alltäglichen Sport habe ich nicht gemacht, also ab und zu mal laufen oder sowas, aber nicht aus Überzeugung.
Also nicht so den Ausdauersport zumindest. Das ist dann erst so entstanden. Oder wie war das?
Also, dass es halt wirklich viel geworden ist, das war dann eigentlich so in der Pandemie oder im zweiten Pandemiejahr. Ich habe das jetzt alles noch mal so ein bisschen rekonstruiert, jetzt auch für das Gespräch hier, weil mir das gar nicht mehr so richtig klar gewesen ist, wann eigentlich was war. Weil ich wollte irgendwie gerne nicht nur erzählen, wie sich das entwickelt hat auf der Handlungsebene, also wann welches Fahrrad und wie viel mehr Jahreskilometer dazugekommen sind. Sondern auch auf meine internen Prozesse eingehen, weil ich das irgendwie ganz wichtig finde, weil es bei mir sehr stark an ein hohes Stressniveau gebunden war und die Verbindung mit der Midlife-Crisis, dass ich einfach das Bedürfnis hatte, irgendetwas zu tun. Und da hat mir dann der Radsport einfach sehr geholfen. Also da hatte ich einfach Glück, dass die Bedingungen so waren, wie sie waren. Also, dass ich schon ein Fahrrad hatte oder ich hatte dann 2021 mir noch ein Canyon Airroad gekauft und konnte damit halt noch besser fahren und sowas, als jetzt vorher mit dem ersten Rennrad, was ich mir gekauft habe. Und also um meine Entwicklung nachvollziehen zu können und weil es, glaube ich, auch vielen anderen Leuten so geht, wollte ich das einfach mal so grob erzählen, was da eigentlich war. Und zwar war das so, dass ich so mit 35 ungefähr schon so Impulse hatte, dass ich irgendwie nicht so richtig, ja, also dass ich irgendwie so Eingaben hatte, auf Basis derer ich die ganze Zeit überlegt habe, was mein 70-jähriges Ich von dem halten würde, was ich jetzt gerade mache. Und das war halt total komisch, da habe ich auch erstmal nicht besonders drauf reagiert und das wurde dann irgendwie so 2 Jahre später richtig, richtig schlimm. Also ich bin echt fast durchgedreht, weil, also in der Forschung, ich habe das halt alles recherchiert, gibt es dieses Phänomen auf jeden Fall. Also man weiß nicht genau, woher dann diese Eingebung kommt, dass man da so viel drüber nachdenkt. Das hat multifaktorielle Gründe, da können wir auch später nochmal genauer drüber reden. Da habe ich mich halt ziemlich gut drüber informiert. Aber das, was dann halt passiert ist, war, dass ich praktisch ein sehr hohes Stressniveau gehabt habe, wo ich mit dem Radfahren einfach gegengesteuert habe. Also es hat gar nicht so viel mit Spaß zu tun gehabt, sondern einfach ja eher so eine Art Überforderung oder halt dann war es so eine Art Coping-Strategie, eben das hohe Stressniveau runter zu regulieren, um dann praktisch das Ganze am nächsten Tag wieder zu machen. Und das war eigentlich dann auch relativ lange so und das war dann auch der Grund, warum ich praktisch so eine starke Fahrerin geworden bin, also wirklich per Zufall. Und erst so mit der Zeit ist mir halt bewusst geworden, wo die Stellschrauben sein könnte, was ich jetzt ändern könnte, um praktisch ja, diese Impulse dann loszuwerden und eben nicht mehr nur zum Stressabbau zu fahren.
War das dann auch so in der Corona-Zeit oder eher davor?
Also, dass es losging, war schon davor, weil ich habe das noch so einprägsam im Kopf, dass ich das halt irgendwie mit 35 immer gedacht habe, dass ich mit 70 denke, so. Scheiße, mit 35 hättest du halt irgendwie alles nochmal neu ausgestalten können oder sowas. Aber das war halt nicht so dominant, sondern halt schon wiederkehrend, aber hat mich jetzt in meinem Alltag nicht so großartig beschäftigt. Und das, wo es dann richtig losging, das war dann im zweiten Corona-Jahr. Und also halt richtig eine richtig heftige Rastlosigkeit, die ich auch auf gar nichts zurückführen konnte und halt auch nicht, also das sind alles auch so Nachbewertungen natürlich. Also in dem Moment habe ich einfach gar nicht gecheckt, was los ist. Und hätte auch jetzt nicht gewusst, wenn ich mir irgendwie Hilfe suchen würde oder sowas, was ich der Person sagen soll. Außer, dass ich nicht weiß, was los ist. Weil man weiß ja so, man kennt das Konzept von Midlife Crisis und dann sind die Leute alle irgendwie unzufrieden und haben jetzt irgendwie alles erreicht im Leben und fragen sich, ob das alles gewesen ist oder sowas. Oder weiß ich nicht, nehmen sich eine junge Freundin oder sowas. Und also ich wusste halt, ich will jetzt nicht den Beruf wechseln, ich will gerade nicht auswandern, wollte meinen Freund nicht verlassen. Und dann gehen einem halt irgendwann auch die Optionen aus. Und das Einzige, was mir dann halt eingefallen ist, war halt Fahrradfahren. Und gut, es war halt auch Pandemie, da war das auch noch mal oder ja, so der Ausklang. Da war das Fahrrad dann auch noch mal ein gutes Beschäftigungsinstrument, weil ich zum Beispiel zu der Zeit dann auch noch mal weniger geklettert bin, weil man ja nichts machen sollte, was irgendwie Verletzungsgefährdung mit sich bringt.
Was zum Beispiel beim Radfahren so gar nicht passieren kann. Aber ja.
Ja. Ich weiß, ich habe mich dann auch ziemlich mal aufs Maul gelegt, aber bin nicht ins Krankenhaus gegangen. Also wäre auch nicht notwendig gewesen.
Ich würde da gerne noch mal ein bisschen reingehen. Ich finde das hochinteressant, weil ja normalerweise der Weg ja derjenige ist, dass man sich für ein bestimmtes Thema, in diesem Fall reden wir jetzt über das Radfahren oder über den Radsport als solches, weil man sich dafür interessiert und dann beginnt man sich damit zu beschäftigen, dann kauft man sich ein Fahrrad, dann merkt man hat Spaß daran oder man gerät in eine Community rein, die einem gefällt und dann entwickelt sich das immer so weiter aus Spaß. Aber bei dir scheint das ja genau der andere Weg gewesen zu sein. Du hattest irgendwo ein Problem und hast das hast ein Ventil gesucht und hast den Radsport quasi als Ventil genommen, um den Stress, den du in dir trägst, wo du noch gar nicht genau wusstest, wo der überhaupt herkommt, was die Ursache ist, um da eine Kompensation zu erzielen. Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
Genau, nur natürlich alles nicht bewusst. Also das ist alles das, was man jetzt hinterher sieht, aber in dem Moment war es einfach eine Überlebensstrategie, die mir irgendwie zugefallen ist und die ich gerne genutzt habe.
Hattest du in irgendeiner Form, klar, das ist in dem Fall unbewusst, du hast dir was gesucht, was dir in dem Moment geholfen hat und jetzt wahrscheinlich erst in der Rückschau auch im Hinblick darauf, dass du ja, Soziologin bist, wobei das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht verwechseln mit Psychologin oder sowas, die genaue Abgrenzung dazwischen. Hat dir wahrscheinlich aber auch geholfen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und jetzt in der Rückschau festzustellen, ja, okay, das könnte bei mir so gewesen sein oder es ist ganz sicher so gewesen.
Ja, schon. Also ich beschäftige mich ja mit psychischer Gesundheit bei der Arbeit und also ob es jetzt arbeitsbezogener Stress ist oder wo der sonst herkommt, ist für mein Forschungsgebiet eigentlich auch oder von den Grundzügen ja ähnlich. Nur dass ich mich halt aus Berufsgründen halt dann eher auf den Arbeitsstress fokussiere, aber die Prinzipien sind ja die gleichen. Und also ich hatte Psychologie im Nebenfach, da lernt man jetzt nicht so unheimlich viel, aber über Stressverarbeitung hatte ich schon einiges. Das sind aber auch Dinge, die mir dann auch erst im Nachgang so aufgefallen sind. Also ich wusste oder so, wie es ja auch irgendwie auf Instagram oder sowas, da gibt es ja auch immer so Reels, wo Leute posten, irgendwie, ja, wenn ich nicht Radfahren würde, würde ich komplett durchdrehen und sowas. Und das stimmt halt auch, weil, oder ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil der Radsport einfach ein sehr gutes Instrument ist, um dem entgegenzuwirken. Und also es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass viele Leute in dem Alter sich plötzlich anfangen für Fahrräder oder Triathlon oder sowas zu interessieren, sondern das ist halt gewissermaßen einprogrammiert, dass man ja diese Rastlosigkeit entwickelt um die Zeit oder halt auch alles in Frage zu stellen. Also es ist halt nicht kulturell geformt, wie man das vielleicht denkt, oder das ist halt alleine auf äußere Einflüsse zurückzuführen ist, sondern halt auch von innen gesteuert. Und das war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, weil ich halt immer gedacht habe, dass ja so man nennt es eigentlich nicht Midlife Crisis, sondern halt Midlife, also nur Midlife oder Midlife Transition oder sowas. Und Crisis, also dass jemand sowas durchlebt, wie ich das vielleicht auch erlebt habe, das kommt nicht so häufig vor. Und trotzdem wird es halt auch in der Forschung, also die Forschung gibt es dazu auch erst so seit ungefähr 30 Jahren, wo das intensiver behandelt wird, wird es auch relativ fragmentarisch alles behandelt und vieles halt auch nur in der Rückschau, sodass man halt viele Dinge gar nicht richtig zusammenbringen kann und dann auch vielleicht ja, also gar nicht auf die Idee kommt, so eine präventive Strategie direkt einzusetzen, wie zum Beispiel dass man halt schon weiß, das kommt auf mich zu. Ab 30 lässt meine Stressverarbeitungsfähigkeit nach und dann kommen halt demnächst die ganzen Zweifel. Also, dass man sich dann halt schon mal so langsam so eine Sportart wie Radsport oder also eigentlich ist dafür prädestiniert, sucht. Auf die Idee kommt man ja nicht. Und deswegen, ja, ich habe mir diese Strategie dann zwar gesucht, aber es war halt gut, dass sich der Weg dahin schon gebahnt hatte, dass es mir dann schon praktisch zur Verfügung stand.
Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt, das ist ja genau das andersrum, das ist ja genau das, was du sagst, man kann wahrscheinlich präventiv da nicht tätig werden, weil man sich ja dessen, dass man da eine Problematik hat, überhaupt nicht bewusst ist. Denn dann müsste ja irgendjemand eine Diagnose stellen oder du müsstest dir ja bewusst sein, ich habe da irgendwo was. Das ist ja so ein schleichender Prozess. Es sind ja am wenigsten, denke ich, irgendwelche Trigger, die Momente, Personen oder Situationen, die irgendwas auslösen, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich aber hier mal Hilfe, sondern du entwickelst dich herein und irgendwann suchst du dir eine Hilfe und dann kann natürlich nur, wie du sagst, über die Rückschau festgestellt werden, da lag eine Problematik vor. Denn die Prävention als solche da, ist ja ein Thema auch, das wollen die Menschen ja auch gar nicht hören oder sie schieben es ja auch von sich weg, weil es betrifft einen ja selber nicht. Also da gehen wir ja schon ein Stück weit auch schon wieder in so eine Richtung, jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür, bin ehrlich gesagt für das Thema auch gar nicht so richtig vorbereitet, dass man irgendwo nicht eine Psychose oder eine psychotische Geschichte hat, aber dass man da irgendwo eine Schwierigkeit hat, die bei einem im Kopf entstanden ist, im weitesten Sinne. Gar nicht mal im bösartigen Sinne, sage ich jetzt mal, sondern einfach, dass man da, bei dir ist es jetzt halt diese Stressformulierung gewesen. Dessen muss man sich dann ja erst bewusst werden.
Ja, also die Sache ist die, dass man oder dass eigentlich alle Leute ja irgendwas mit sich rumtragen, aber das, was man halt vorher nicht weiß oder was ich nicht wusste, ist eben, dass sowohl die Stressempfindlichkeit dann Anfang 30 nachlässt, als auch die Entspannungsfähigkeit. Und dadurch können dann Stressoren, die einen vorher halt nicht so gestört haben, also wo man eigentlich ein funktionierendes Stressbewältigungssystem gehabt hat, plötzlich nicht mehr ausreichend sein. Und also zusätzlich gibt es dann halt auch schon so Vorboten von hormonellen Veränderungen im Bereich von sexuellen Hormonen, also Perimenopause oder auch Andropause. Also bei Männern und Frauen ist es so, dass dann halt da schon so kleine Schwankungen auftreten und das schlägt sich einfach erstens halt auf die Stressverarbeitung und die Stimmung nieder, aber auch auf die Schlafprobleme, also halt auf alles so. Und dadurch kann das dann halt entstehen, dass man halt das, was man vorher verarbeiten konnte, nicht mehr verarbeiten kann. Und klar, dafür muss man wissen, was das ist. Aber selbst wenn man halt normal belastet ist, sage ich jetzt mal, trifft einen das ja genauso. Und deswegen wären halt eigentlich alle gut bedient oder alle Menschen sind ja gut bedient, damit Sport zu treiben. Aber also das, was man dann halt immer so belächelt, dass man halt sagt, ja, das Alter und sowas, also dass man halt weiß, dass das auch wirklich stimmt. Also dass das nicht eine Frage des Willens ist, wie belastbar man dann ist, sondern dass es einfach biopsychologisch deutlich schwieriger wird, weil die Bedingungen sich einfach ändern.
Ist das so, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass man sich so ein bisschen in irgendwie so eine Tätigkeit so ein bisschen zurückziehen kann oder zieht? Oder also das muss vielleicht ja auch gar nicht unbedingt Sport sein für manche Leute, die jetzt mit Sport vielleicht auch einfach nicht so auf, das nicht so mögen, für die ist es vielleicht auch was anderes, könnte ich mir vorstellen. Oder was weiß ich, jetzt Topflappen stricken oder Gartenarbeit oder sowas.
Ja, das
Könnte das auch so sein, dass es auch einfach andere Sachen sein können, die einem da vielleicht helfen?
Das hängt vom Stressor und auch von der Person ab, weil das Problem ist, also so wie ich das jetzt recherchiert habe, also ich bin ja auch keine Psychologin, war es halt so, dass diese Rastlosigkeit durch einen kontinuierlich aktivierten Sympathikus praktisch ausgelöst wurde, also dass der nicht mehr runtergefahren hat. Und normalerweise funktioniert das zentrale Nervensystem ja so im Wechsel. Also Parasympathikus ist der Beruhigende und Sympathikus der Aktivierende. Und man muss halt irgendwie schaffen, wenn man unter so einer permanenten Belastungsspitze leidet, das System irgendwie so zu beeinflussen, dass es den Schalter wieder umlegt. Und also zum Parasympathikus hin. Und das geht besser zum Beispiel mit Belastungsspitzen, also dass man praktisch einen Stressor obendrauf legt, also dass man einen stärkeren Reiz setzt als der vorhandene, weil der Körper dann auch so eine Anpassung vornimmt und dann denkt, okay, jetzt haben wir die Gefahr praktisch gebannt. Also wenn man jetzt, also es ist ja sich relativ, kann man sich relativ bildlich vorstellen, wenn man jetzt in den Wald fährt, dass der Körper dann dem Körper signalisiert wird, man ist jetzt halt auf die Flucht gegangen und hat sich dem Kampf gestellt und sowas und dann wird Adrenalin ausgeschüttet und sowas und dann hat der Körper das Gefühl, jetzt ist praktisch der Stressor unter Kontrolle gebracht und dann stellt er den Parasympathikus wieder an. Ich weiß nicht, also man müsste halt schon eine gute Kontrolle dann haben, sich so entspannen zu können ohne Sport. Also eher helfen dabei sowas dann irgendwie Atemtechniken oder so, weil es halt schwierig sein kann, wenn man halt schon so hohes Aktivierungsniveau erreicht hat, dass halt über Ablenkung zum Beispiel wieder runterzukriegen.
Jetzt haben wir relativ lang schon beleuchtet deinen Weg, wie du zum Radfahren gekommen bist. Das Ganze ist jetzt so innerhalb der letzten 5, 6 Jahre gewesen. Wie ist denn dein Stand jetzt heute? Fährst du immer noch Rad aus der Stresssituation heraus, um zu kompensieren, oder hast du inzwischen den Spaß gefunden und hast diese Diagnose, die dir möglicherweise auch ein Experte gestellt hat oder du dir selbst jetzt gefunden hast, wirst du gleich beantworten. Hast du daran gearbeitet und konntest das Thema jetzt erstmal so weit abhaken, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ja, also das war jetzt nichts Pathologisches. Das ist was glaube ich, relativ verbreitet ist. Und also mein Fall ist einfach, glaube ich, relativ interessant für so einen Weg in den Radsport oder vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, weil das einfach für viele eine kompensatorische Strategie darstellt. Also bei mir war es so, ich habe ja sehr viel oder fast ausschließlich am Anfang nur ja, so als Coping-Strategie das Radfahren betrieben. Und das war natürlich hilfreich, weil es mir dann ja, aber ans andere Prozesse angeregt hat und dann irgendwann halt auch Handlungen gefolgt sind. Also mein damaliger Freund und ich haben uns dann doch getrennt. Und ich bin dann ausgezogen und dadurch haben sich natürlich ein paar Dinge auch verändert. Und das ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Also ich war dann zwar nicht sofort super entspannt, also so schnell ändern sich ja Dinge nicht. Also man muss sich da in so einer Situation auch erstmal wieder zurechtfinden und alles. Und dafür habe ich wahrscheinlich noch mal so ein Jahr vielleicht gebraucht, in denen die Fahrten, sagen wir mal, gemischt waren. Und jetzt ist es so, dass ich sehr selten wirklich zum Stressabbau fahre.
Also eher einfach, weil Radfahren geil ist, oder? Ja, ein bisschen mittlerweile.
Hoffentlich ist es mittlerweile so, ja.
Ja, also Spaß gemacht hat es ja immer. Und also ich hatte halt, also ich bin jetzt nicht immer wie eine Irre durch die Gegend geballert. Eine Zeit lang schon, aber ich habe relativ schnell angefangen, also auch noch vor der Trennung, halt Rennen zu fahren, um halt das Ganze auch, also mir war zwar nicht ganz bewusst, was da eigentlich gerade alles passiert, aber um das Ganze auch noch auf irgendeine produktive Ebene zu lenken, habe ich das dann mit dem Radsport oder mit dem Rennsport auch noch etwas stärker verfolgt. Und dadurch natürlich auch viele neue Sachen kennengelernt, neue Leute kennengelernt. Und das war dann alles sehr hilfreich dabei, sich praktisch auch irgendwie neu zu orientieren.
Besteht die Gefahr, dass du wieder in so eine Situation gerätst und dir eine andere Bewältigungsmöglichkeit suchen wirst? Oder bist du dir jetzt bewusst über bestimmte Prozesse, weil es ist ja keine Situation, die ad hoc entsteht, sondern es ist ja ein Prozess, der so langsam entsteht. Bist du dir darüber bewusst und kannst damit mittlerweile umgehen, um frühzeitig ja entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten?
Also, dass ich nochmal so eine Ausgangslage bietet, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Wohingegen ich es jetzt nicht schlimm finde, wenn man seine Fahrten unterschiedlichen Zwecken zuordnet. Also manchmal ist es halt einfach, ist halt irgendwas stressig und dann ist es halt einfach hilfreich, mal Vollgas zu fahren.
Stimmt. Unterschreibe ich absolut. Dann lassen wir den Trainingsplan auch mal Trainingsplan sein und machen einfach mal was, wo wir Bock drauf haben. Egal wie lange, wie intensiv oder wie kurz oder welcher Sport es ist, sondern da geht es dann einfach mal darum, nur Spaß zu haben und den Kopf frei zu boosten.
Genau.
Kennen wir, glaube ich, alle und sollte man auch machen, weil die Gefahr, die ich sehe, wenn man sich dann so sklavisch an irgendeinen Trainingsplan hält, weil man sich auf ein Event vorbereitet, was man in Kürze oder in mittelfristig ja, absolvieren möchte, dann stresst man sich ja wieder zusätzlich noch. Und ich glaube, das kennt auch jeder Sportler, der Wettkampfgene in sich trägt. Klar, das kommt vor, aber es muss halt irgendwo auf gesunden Beinen insgesamt stehen, ne? Das ganze System. Und dann,
ja, genau.
Dann sollte das passen. Okay. Ja, ich denke, wir könnten das Thema noch ganz, ganz viel weiter ausweiten. Ich selbst habe ja Anfang des Jahres mal so ein paar Blogberichte geschrieben und wir haben, glaube ich, auch im Podcast drüber gesprochen. Und das Jahr, was ich so hinter mir habe mit den ganzen Wettkämpfen, da wurde mir ja auch schon nachgesagt, hier, du steckst voll in der Midlife-Crisis, bist 50 geworden und jetzt willst du es nochmal wissen und es allen beweisen. Möglicherweise ist da ein bisschen was Wahres dran, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht habe ich es auch einfach nur gemacht, weil ich jetzt die Gelegenheit hatte in der Phase des Lebens, in der ich mich befinde und weil ich einfach nur ultra Bock drauf hatte. Ne? Also ich habe mich da nie gestresst. Aber in der Rückschau habe ich auch schon mal veröffentlicht vor kurzem, ist es sehr ambitioniert gewesen und es war dann auch doch stressig und körperlich sehr belastend. Und auch der Geist ist nicht zur Ruhe gekommen hinterher. Und deswegen ist es jetzt bei mir gerade in der Phase des Trainingszykluses, des Jahres oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe momentan eigentlich keinen Trainingsplan, sondern ich mache wirklich Sport einfach nur so, wie ich gerade Bock habe. Und das gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Und ich sehe halt trotzdem Progress, ne? Also es geht vorwärts. Weil das ist immer mein übergeordnetes Ziel, dass ich trotz des älter werden es immer noch irgendwo schaffe, irgendwelche Anpassungen, Verbesserungen oder zumindest auch den Erhalt dessen, was schon da ist, zu gewährleisten. Und ja, das nur mal von der anderen Seite betrachtet, passte gerade so ganz gut hier mit rein in diese, in Midlife. Es heißt ja gar nicht Crisis, wie du sagst, genau.
Ja, also klingt aber auf jeden Fall auch richtig und gut, weil also dass die Phase erstreckt sich irgendwie bei den meisten Studien irgendwie bis 64 oder sowas. Also das man hat damit kann damit eine ganze Weile zu schaffen haben mit den ganzen Veränderungen und also Evolutionspsychologisch ist es wohl so, dass das einem so ein Fenster bieten soll, halt abzuwägen oder sich halt neu auszurichten oder halt einfach das zu machen, was man als wichtig empfindet. Und bei Leuten, die halt da nichts anzupassen haben, da passiert dann halt auch nicht so viel und andere gehen dann halt vielleicht verstärkt irgendwelchen Dingen nach, die sie halt gerade interessieren. Und also deswegen kann man das halt so gesehen auch als Chance nutzen.
Ja, ich fand recht interessant, dass du gesagt hast, das ging bei dir so mit 35 los. Also bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass wenn ich mal so eine Phase im Leben hatte, wo ich sage, okay, jetzt bin ich gerade so ein bisschen orientierungslos, dann würde ich fast sagen, es war auch so Ende 30, Anfang 40. Also im Job ist alles gut, im Privatleben war alles gut. Es gab im Prinzip eigentlich nur so das Freizeitverhalten, wo es so Interessen gab, wo man mal so hingucken könnte, wo man mal eine Entwicklung hatte, aber alles andere lief so ganz gut. Und es stellt sich so eine gewisse Langeweile ein, sage ich mal. Und dann fängt man halt an nachzudenken, ne? Was hinterlasse ich denn mal, wenn ich mal 70 bin? Oder was hinterlasse ich, wenn ich mal nicht mehr auf dieser Welt bin? Es wird keiner einen Straßennamen nach mir benennen oder einen Platz oder eine Stadt oder so. Ich bin keiner, der irgendwelche politischen Hinterlassenschaften noch auf die Beine stellt oder so weiter. So. Und bei uns war es dann halt so, wir sind, oder ich mit meiner Partnerin, wir sind dann spät Eltern geworden. Ich war, wie alt war ich denn? 44 war ich. Und ab da hat das Leben dann komplett wieder Fahrt aufgenommen. Also es war jetzt vorher nicht schlecht, aber da denkt man schon mal nach. Jetzt brauche ich dann nicht mehr drüber nachdenken, weil man ist wieder mehr oder weniger fremdbestimmt und hat einen großen Bereich seines Lebens, wo man einfach auch funktionieren muss, logischerweise. Aber man hat ja auch eine Verantwortung mitbekommen mittlerweile durch die Elternschaft. Und das war zu dem Zeitpunkt genau das Richtige, was uns oder mir passieren konnte. Denn alles andere lief genauso weiter wie bisher. Aber es kam noch wieder ein Punkt dazu, der wieder Drive reingebracht hat.
Ja, ist ja auch eine Form von Anpassungsprozess und gut, dass es funktioniert hat.
Ja, also über die Umstände und über die Planung, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, aber weil es gerade ins Thema so ganz gut reinpasst, ich habe da schon oft drüber nachgedacht, aber das war, ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn das nicht passiert wäre. Wie viele Räder ich mir noch gekauft hätte und wie viele Wettkämpfe ich noch gemacht hätte.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Auch bist du dann mehr Fahrrad gefahren?
Nee, das ist. Irgendwann hat man ja du hast eine körperliche Grenze irgendwann, ne? Und wenn man sich seiner selbst ganz gut bewusst ist, körperlich, und ich habe ja nicht das Olympiasieger-Gen in mir, der sagt, ich muss irgendwann irgendwas ganz Großes erreichen, weil da bin ich ja mir total bewusst drüber, dass das geht ja physisch einfach nicht. Da sind die Voraussetzungen nicht für da, sondern man muss in seinem Bereich irgendwo sein und bleiben und da versuchen, sich gesund mit Zielen, die auch erreichbar sind, die realistisch sind, zu entwickeln. Und das ist mir immer gelungen. Und da ging es nicht darum, dass ich immer mehr Umfang, immer mehr Zeit investiert habe, sondern dass ich da versucht habe, auch smart zu sein und ja, bestimmte andere Dinge auch gemacht habe. Und ich mache ja auch nicht nur das, sondern ich mache jetzt auch Podcast mittlerweile, wie man hier gerade
Ja.
hört, ne? Die Zeit ist ja auch begrenzt dann, ne? Die man zur Verfügung hat. Ja, nein, aber
Ja.
super gut. Imke, du bist jetzt lange nicht zu Wort gekommen.
Macht nichts, das macht ihr toll. Ich höre gespannt zu.
Okay. Wollen wir mal einen Step weitergehen oder gibt es noch etwas zu diesem Thema, wo wir jetzt noch mal abschließend drauf eingehen wollen?
Nee, von mir aus können wir jetzt mal hier zu Fahrrädern wieder
Ja,
übergehen.
gute Idee. Gute Idee. Genau, hast dich also entwickelt und du hast auch inzwischen dann auch den Spaß an der ganzen Geschichte gefunden und du hast festgestellt, in mir schlummert Potenzial. Ich kann auf dem Rad etwas erreichen und was du genau erreicht hast und was du so machst, das wirst du uns jetzt erzählen. Es handelt sich, wenn ich das so richtig verstanden habe, hauptsächlich tatsächlich um Gravel-Geschichten auf dem Gravelrad, aber da habe ich hier vorliegen. Eins kenne ich, beziehungsweise zwei, also das Unbound 200 bist du gefahren, wenn ich das so richtig deute. Und auch noch ein paar andere Sachen. Erzähl uns mal was dazu. Wie hat sich die Amanda Voss von der Pendlerin zur Ultra-Gravel-Fahrerin entwickelt? Und wie erfolgreich bist du da?
Oh, ganz am Anfang. Naja, also das mit dem Gravel-Rennsport, das war einfach eine niedrige Einstiegshürde. Also ich habe dann 2022 meinen ersten Crosser gekauft und war da einfach sehr stark. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wieder eine annähernd starke Form hinbekomme. Und da, in dem Jahr fing das ja mit der Gravel World Series von der UCI an. Und da habe ich halt gedacht, weil das wurde halt ja nicht so richtig ernst genommen, nicht so richtig beworben im ersten Jahr, dass das wahrscheinlich eine gute Gelegenheit wäre, wenn ich jemals die Gravel WM mitfahren möchte, das in diesem Jahr zu probieren, wo halt das noch keiner sonst so richtig auf dem Schirm hat. Und dann hat es bei meinem ersten Gravel-Rennen, das war dann auch 2022 im Juni, glaube ich, in Polen, auch direkt geklappt mit der Qualifikation. Und so hatte ich dann praktisch, also ich bin dann noch einen Qualifier gefahren in Italien und dann die WM auch in Italien. Und das hat sich dann halt so ein bisschen verselbstständigt. Also in dem Jahr drauf bin ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, aber deutlich mehr Qualifier auch gefahren und auch wieder die WM und das Jahr danach wieder das Gleiche. Und bin dann, also jetzt, weil ich ja eben mehr Freiheiten auf mein in meinem ja, in der Art, wie ich fahre, sehe oder sich halt immer mehr Möglichkeiten eröffnen, dadurch, dass ich das Ganze ein bisschen gestalterischer auch sehe oder es auch mehr Möglichkeiten gibt, Events zu fahren, bin ich jetzt halt auch ein bisschen in diesen Ultra-Bereich reingegangen, fühle mich da aber noch als große Anfängerin. Also es kann halt auch immer so ein bisschen an den Zielen liegen, die man sich so steckt. Aber ja, also ich habe, hast du schon richtig gesehen, dieses Jahr bin ich sehr viele unterschiedliche Rennen mit unterschiedlichen Distanzen gefahren und da waren auch zwei etwas längere dabei. Das eine, das war so ein bisschen zum Ausprobieren, das war das 400 Ultra in Tschechien. Das sind 400 Kilometer und so 9000 oder 9500 Höhenmeter und ist eigentlich ein Mountainbike-Rennen. Und ich bin das mit einem Gravelrad gefahren und da habe ich erstmal eine ziemliche Bauchlandung hingelegt, weil das war einfach das verrückteste Rennen, glaube ich, auch was ich das ganze Jahr über gefahren bin, weil es so viele unterschiedliche Zustände irgendwie auch in mir hervorgerufen hat, weil, also meine Vorstellung war halt, dass man so 400 Kilometer relativ gut am Stück durchfahren kann. Es ging mittags los, dadurch war das halt, war es klar, dass man halt irgendwie in die Nacht kommt und ja, es ging halt relativ früh auch mit Schieben los, also nicht nur für mich, sondern für die Leute, die Mountainbikes hatten auch. Und also außer mir hatten, glaube ich, noch so 4, 5 Leute oder sowas ein Gravelrad und das war jetzt auch nicht die beste Wahl für die Strecke.
Kurze Frage zwischendurch. Self-supported oder A nach B rennen mit Waterpoints oder Verpflegungsstellen, wie haben wir uns das vorzustellen? Mir sagt jetzt das 400 Ultra erstmal so nichts.
Ah, ja, Entschuldigung. Self-supported mit einem Checkpoint nach, glaube ich, 235 Kilometern, bei dem es dann auch Verpflegung gegeben hat.
Und es war eine feste Strecke, oder?
Ja.
Okay.
Also du bist einem Track gefolgt, da ist nichts ausgeschildert, sondern du fährst, ja. Folgst dem Track.
Genau.
Okay, also die Strecke war vorgegeben. Jetzt sagt man ja so 400 Kilometer, das kann man schon mal in 24 Stunden schaffen. Ne? Also ich würde es nicht schaffen. Zumindest nicht nach meinem Erlebnis bei der Salzkammergut-Trophy dieses Jahr. Aber ja, erzähl mal weiter.
Ja, ich habe es auch nicht geschafft.
Gab es ein Zeitlimit?
Ich glaube ja, weiß ich nicht mehr.
Okay, das impliziert aber, dass du es tatsächlich bis ins Ziel geschafft hast. Sonst wärst du ja.
Ja, auch. Also das ja, aber es hat mich halt echt gebrochen, weil die meisten sind halt Mountainbike, wie gesagt, gefahren mit irgendwie 30 oder 32er Kettenblättern bei einfach. Und ich dachte, ich bin halt gut bedient, indem ich mir an mein Gravel mit Mountainbike-Kassette ein 38er Blatt dran gemacht habe. Kann auch gut dick treten, aber halt nicht über so eine Dauer und halt auch nicht die ganze Zeit. Ich habe es mir halt nicht so anstrengend vorgestellt und natürlich gab es ganz viele andere, denen es noch viel schlechter ging.
Ich erinnere mich da auch noch an ganz, ganz übles Wetter. Ich habe das nämlich da ja so ein bisschen, weil ich wusste, dass du fährst, da so ein bisschen mitverfolgt. Du hast dich ja manchmal auch, glaube ich, über Insta oder so gemeldet. Und also auch hier war es kalt und nass, oder? Das war doch nicht schön von den Bedingungen.
Es war okay. Also es war am Anfang ja? Schneeregen und auch immer mal.
Okay, das meine ich.
Aber, also ja, am zweiten Tag auch. Aber also es war auch zwischendurch trocken. Also mir hat es sehr geholfen, mich mit anderen Teilnehmenden zu unterhalten, die mir dann erzählt haben, letztes Jahr hat es irgendwie komplett geschüttet. Die das auch einfach jedes Jahr fahren, um einfach ihren Laufanteil jedes Jahr ein bisschen zu reduzieren. Das hat meine Perspektive dann natürlich auch deutlich darauf geändert. Aber also insgesamt war ich einfach super erschöpft irgendwann, weil ich halt dann auch wirklich viel geschoben habe. Dann ist mein Licht ausgefallen. Und ich hatte dann nur noch meine Stirnlampe. Das hat mich dann alles genervt. Dann war es halt wieder so, mit so großen Steinen, wo ich halt irgendwie nicht runterfahren wollte. Dann habe ich das halt auch noch geschoben. Und dann irgendwann so um 2 Uhr nachts oder sowas habe ich halt dann auch gemerkt, dass ich so langsam einpenne. Und habe dann halt zugesehen, dass ich irgendwie eine Unterkunft finde. Und habe dann eine ziemlich gute Bushaltestelle gefunden, aber war halt dann auch wirklich komplett durch. Also ich war halt komplett nass und hatte eine Matte dabei und einen Schlafsack, aber halt einen ziemlich dünnen. Und was ich halt auch nicht bedacht habe, war, dass ich ziemlich weit oben war. Also es war halt auch ganz schön kalt, was mir dann aber auch erst bewusst wurde, als ich dann halt lag. Und ich bin erstmal so komplett angezogen dann in meinen Schlafsack, also mit meinen nassen Sachen auch. Hatte sogar noch überlegt, ob ich die Schuhe auch anlasse, weil ich ja nur ganz kurz schlafen wollte. Sogar mit Trinkrucksack und habe dann aber eingesehen, dass man da nicht so gut drauf liegt. Habe den dann noch abgemacht und habe irgendwie kurz geschlafen, aber dann war es so kalt, dass ich dann noch den Biwaksack drüber gemacht habe und dann habe ich 2 Stunden geschlafen. Und in der Zeit sind halt ganz viele Leute vorbeigekommen und die waren alle ganz enttäuscht, dass dann da die Bushaltestelle schon belegt war. Und ich hatte halt Glück, dass ich da echt einen ganz guten Platz hatte und dann bin ich halt wieder aufgestanden, beziehungsweise habe mich dann halt irgendwie hingesetzt, weil die Nacht war dann echt auch nicht so nicht so erholsam. Und saß dann irgendwie auch erstmal eine Stunde einfach nur rum, so mit Schlafsack auf den Beinen, weil mir irgendwie kalt war. Und dann denkt man sich ja immer so, jetzt mit Fahrtwind ist es nochmal viel kälter und muss ich dann halt erstmal irgendwie sammeln. Und nur weil dann so drei andere gekommen sind, die mich gefragt haben, ob ich irgendwie gerade komme oder gehe, dann habe ich gesagt, ja, okay, ich gehe. Dann habe ich dann da den Platz für die geräumt und dann haben die da irgendwie kurz Pause gemacht. Ja, also das war halt dann praktisch bei mir mit Schlaf, mit Unterbrechung. Aber viele, die ich getroffen habe, auch den Tag drauf dann, waren halt ohne Schlafen gefahren, aber halt dann mit so vielen Pausen, dass ich sie dann halt wieder überholt habe. Also es war einfach super anstrengend und
Wann war das? War das in diesem Jahr?
ja, im Mai.
Ah, okay. Und war das der erste Wettkampf dieser Art für dich oder hattest du vorher schon Erfahrung?
Ich war schon 2000 23 von Wien nach Berlin gefahren. Auch so ein Event. Also auch self-supported und Gravel.
Also du bist dir dann schon bewusst darüber gewesen, was das bedeutet und du hast auch entsprechend, ja, dich gedanklich darauf vorbereitet und du hast aber auch eigentlich das richtige Material dabei gehabt. Aber in dem Fall war es halt ein bisschen zu kalt, weil das Wetter so mies war im Mai in Tschechien, sodass du sagst, okay, der Schlafsack war ein bisschen dünner oder zu dünn und so weiter. Aber eigentlich hattest du schon eine gewisse Vorerfahrung.
Ja, also ich weiß auch gewisse Dinge durchs Bergsteigen, also dass man sich vielleicht nicht unbedingt mit nassen Sachen dann hinlegt. Aber in dem Moment hat es halt irgendwie total Sinn ergeben, weil ich halt dachte, wenn ich die Sachen wieder in nass anziehen muss, das hemmt mich ja dann noch mehr weiterzufahren und ich will ja nur ganz kurz schlafen. Und ja, schlau war es nicht, aber es war in dem Moment irgendwie plausibel.
Aber du hattest jetzt wahrscheinlich auch nichts Trockenes dabei, oder? Oder hättest du dann einfach ohne Sachen in den dünnen Schlafsack gemusst?
Also das wäre zumindest besser.
Echt?
Ja.
Die anderen Events, von denen du eben gesprochen hast, die ganzen WM-Qualifier und die WM als solches, ist ja ein komplett anderes Format. Waren die davor oder waren die danach?
Zwischendurch. Also ich bin drei Qualifier vorher gefahren und zwei danach, glaube ich.
Okay, das sind ja komplett andere Formate, weil es ja andere Distanzen sind. Wir sind bei dem 400 Ultra ja bei so einem Self-Supported-Ding, was mit wenigstens einmal übernachten oder so ja funktioniert. Und diese WM-Qualifier, das sind ja Race-Gravel-Events, die dauern maximal ein paar Stunden. Wie sieht dein Setup jeweils aus? Hast du dafür unterschiedliche Fahrräder oder baust du einfach nur die Taschen von deinem Rad für die Ultradistanzen ab und fährst dann mit dann die Race-Gravel-Dinger.
Nee, also die eigentlich alle UCI-Rennen oder fast alle bin ich auf dem Crosser gefahren und nur die wirklich langen Sachen auf dem Gravelrad.
Okay, das ist jetzt spannend und das interessiert mich selbst, weil meine Gravel-Karriere steht unmittelbar bevor. 2026 ist es soweit. Und ich habe nämlich gar kein Gravelrad. So, ich habe tatsächlich auch nur einen Crosser, den ich umgebaut habe, habe ein bisschen Lenker mit ein bisschen mehr Flair dran und da gehen maximal 40er Reifen rein. Das ist so mein Gravel-Setup. Oder ich habe ein Hardtail, ein Mountainbike-Hardtail, wo ich einen Rennlenker drauf gemacht habe und habe die Federgabel rausgeschmissen. Stattdessen habe ich da so eine Laufgabel jetzt drin. So, da kannst du natürlich Reifen fahren bis was weiß ich. Aber die Idee ist, vielleicht muss ich mir dann doch noch für das Gravel Peaks im Mai, ein richtiges Gravelrad holen. Wozu würdest du mir raten? Mit welchem Setup? Also das Gravel Peaks ist ja ein 6 Tage Etappenrennen in
Ja.
Österreich. Imke ist leider nicht dabei. Sie hatte erst so signalisiert. Ich hatte mich schon gefreut, aber na, vielleicht wird es ja doch noch was. Ja, und da werde ich auf jeden Fall am Start stehen. Auf was sollte ich achten?
Also was ich bisher von dem Event gesehen habe, also diese Werbefotos, das sah gut fahrbar aus. Weißt du da mehr über den Untergrund?
Ja, Gravel, ne?
Naja.
Also ich glaube, ich würde das mit dem Crosser fahren.
Ja?
Ja.
Es gibt ja auch, also ich kenne die Gegend. Ich bin da schon gewesen mal zum Bike for Peaks damals. Das war so ein 4-Tages-Mountainbike-Rennen. Ja, und die haben aber ja, die Strecken sind ja draußen, da gibt es auch so ein paar Trails, aber das wird wahrscheinlich alles nicht so wild sein, genau. Die Frage ist halt, deswegen bei dir, du hast ja dann offensichtlich auch zwei verschiedene Setups. Also mit Taschen muss ich dann nicht arbeiten, sondern ich werde da schon eher so Richtung Race-lastig rangehen und dann wahrscheinlich auch maximal 40er oder 45er Reifen benutzen werden. Ich glaube, alles andere ist, glaube ich, also auch gar nicht so kriegsentscheidend. Aber die Reifen, die müssen halt vernünftig grippen und rollen.
Ja, also da bei so einer Distanz ist es halt schwer, den richtigen Reifen überhaupt auszuwählen, weil man ja nicht weiß, wie es sich so entwickelt über die Tage. Aber also das Gravelrad habe ich auch erst seit diesem Jahr und bin eigentlich immer alles auf dem Crosser gefahren. Habe auch dieses Jahr erst rausgefunden, dass 45 in den Crosser vorne ganz gut reinpasst für den Fall der Fälle. Aber sonst ließ sich eigentlich immer alles mit 40 fahren.
Ja, das macht mir Mut und Hoffnung. Danke.
Und also beziehungsweise, also ich bin halt fahrtechnisch jetzt nicht so mega gut und wenn, dann liegt es halt eher nicht an den Reifen. Also so wie jetzt bei dem 400 Ultra. Da hatte ich 50er Reifen G1 Byte drin. Die haben, ja, also ich war nicht so zufrieden mit denen. Also gerade wenn es so Wiesenabschnitte waren mit Matsch oder sowas, bin ich schon immer ganz schön ins Schwimmen geraten. Das wäre vielleicht mit einem Mountainbike-Reifen besser gewesen, aber also sonst war das Limit dann halt eher, dass viele Leute halt Fullies gefahren sind und dann einfach von der ganzen Fahrradanatomie einen Vorteil hatten auf bestimmten Abschnitten, wo ich halt dann irgendwie Schiss gekriegt habe, das runterzufahren mit dem Gravel, weil ich nicht wusste, ob ich von meinen Skills her kann und ob das Fahrrad das aushält.
Mit welchen Erwartungen bist du denn da überhaupt an den Start gegangen? War das ein Lernevent oder hast du dir was ausgerechnet?
Eigentlich nur zum Spaß, also um halt zu gucken, wie es ist und weil ja 400 Kilometer nach einer ganz gut handhabbaren Distanz klingt und weil ich halt das Anbauen noch fahren wollte, was jetzt nicht vergleichbar ist, aber halt auch ein bisschen länger. Und das Bright Midnight im Juli mit 1100 Kilometern.
Du bist das Unbound 200 gefahren, dann danach. Also das sind nicht, das bezieht sich dann auf 200 Meilen, ne? Wenn du sagst, das ist länger gewesen. Okay, das ist hier, okay. Ja, das sind dann, obwohl 200 Meilen, 100 Meilen sind 160, 200 Meilen sind dann 320 Kilometer. Das ist ein bisschen kürzer als das 400 Ultra.
Oder? Ja, und ein bisschen flacher.
Ja,
ne? Also ich hatte die Daten hier nochmal rausgeschrieben. Also für das 400 Ultra habe ich dann übrigens 37 Stunden gebraucht und 30 Stunden Fahrzeit.
Jawohl, und das hat dann gereicht für eine Platzierung.
Dritte Frau.
Herzlichen Glückwunsch.
Also Dankeschön, ich glaube, es waren auch nicht so viel mehr, aber ja.
Aber das
erste Frau
wir.
Mit Gravelrad oder irgendwie so.
Ja, das ist cool, ja. Ja. Okay, und unbound. Ich verwechsel unbound und Tracker immer. Aber Tracker ist in Spanien und unbound ist in USA, ne?
Ja.
Ist unbound nicht das mit diesem ganz fürchterlichen sogenannten Peanut Butter Schlamm?
Ja.
Okay. Die Zeit nehmen wir uns.
Also theoretisch ist es das mit dem Peanut Butter Schlamm. Als ich da war, gab es den nicht.
Ah, okay.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, das zu fahren? Das ist ja nicht um die Ecke.
Naja, also man überlegt ja, welche Events könnten irgendwie cool sein. Und ich bin dann mal so zum Spaß den Qualifier mitgefahren in den Niederlanden. Heathland Gravel heißt das. Und da wurde ein bestimmter Anteil an Slots konnte man gewinnen und ein also Gewinn über Performance und einen bestimmten Anteil an Slots auch Gewinn über eine Lotterie. Und ich bin da Zweite in meiner Altersklasse geworden, aber also weil es halt nach teilnehmenden Startern aufgeschlüsselt wurde, gab es halt nur für den ersten Platz einen Startplatz, aber ich bin dann in der Lotterie gezogen worden. Und dann, ja, ich wollte es eigentlich nicht machen. Aber weil dann so viele Leute gesagt haben, so, boah, weißt du, was ich für einen Anbau- und Startplatz machen würde und sowas. Und dann dachte ich so, ja, naja, ja, na gut. Also, ich hatte halt gerade sonst irgendwie nichts zu tun, also wieso nicht?
Okay, und dann bist du nach USA rüber gejettet. Das ist ja da irgendwo in der Mitte von nirgendwo, glaube ich, ne?
Genau, in Kansas.
Wie würdest du das Rennen beschreiben? Also ich habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und habe so vor Augen, es geht eigentlich immer nur geradeaus, bis man einmal abbiegt und dann geht es wieder immer geradeaus und nach viermal abbiegen ist man quasi wieder nach 200 Meilen am Start, also im Ziel dann.
Also in meinem Fall war es zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, auch heiß, staubig und windig. Also wie gesagt, kein Peanut Butter Matt. Und vom Rennen her war es auch eher enttäuschend, würde ich sagen. Also weil es eben nicht so spektakulär war mit Peanut Butter Matt oder ich hatte auch keine Feuersteine in den Reifen stecken oder sowas. Also war jetzt auch nicht so schlimm, da keine Reifenpanne zu haben, aber es war schon sehr angenehm zu fahren. So. Und man stellt sich da nach Zielzeiten auf bei den Jedermann-Startern. Also die Profis fahren natürlich normales Rennen, aber die Altersklassen halt nach Zielzeiten und das heißt, das geht halt auch ruhig los. Und ich war am Anfang total irritiert, wenn man in einem sehr großen Feld startet, aber es war so super ruhig und alle sind halt so langsam gefahren irgendwie und halt auch viele dabei, für die das so eine Once-in-a-Lifetime-Sache ist, also wie das bei uns bei wie ich das hier von Jedermannrennen beim Rennrad oder so kenne. Also wo man sich dann halt auch nicht drauf verlassen kann, dass das sichere Fahrer sind unbedingt. Also da gab es auch sehr viele Stürze so aus dem Nichts. Und also so ein Rennfeeling stellt sich da halt erstmal nicht unbedingt ein. Und am Anfang war ich da halt dann schon noch bisschen ambitioniert und habe dann so ein bisschen überholt, aber natürlich weiß man dann auch irgendwie, das ist mega heiß und es geht halt irgendwie noch eine Weile, dass man da jetzt nicht total Vollgas gibt. Ja, aber also was halt cool war halt dann hauptsächlich das Drumrum und nicht so sehr das Rennerlebnis.
Würdest du das empfehlen, das Rennen? Ist es so, wie es nach außen getragen wird, vom Hype her? Weil es ist ja quasi die Mutter aller Gravel-Rennen so ein bisschen. Oder sagst du, ich habe das jetzt gemacht und ja, wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich es vielleicht nochmal machen, aber es hat jetzt nicht oberste Priorität? Oder sagst du, nein, ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder da sein?
Naja, also wenn mir das wer bezahlen würde, würde ich drüber nachdenken. Aber also ich denke, wer Spaß an sowas hat und vielleicht auch nicht wegen des Renncharakters hinfährt, sondern um das einfach alles mal zu erleben, lohnt es sich dann schon, weil das ist wirklich Ausnahmezustand da in dieser kleinen Stadt in Emporia. Und alle sind so mega gut gelaunt, weil also auch alle, die da nicht mitfahren, sondern alle, die halt einfach aus welchem Grund auch immer einfach da rumlaufen, freuen sich total, dass dann das Rennen ist und fragen einen, was man fährt und wünschen einem Glück und sowas. Und also wirklich alle so voll enthusiastisch und auch eine nette Stimmung unterwegs. Also lange Zeit sieht man dann halt auch wirklich niemanden, aber dann stehen halt auch immer mal Locals am Rand. Also am besten fand ich die mit den Baconstreifen. Aber sonst gab es halt mal irgendwie welche mit Gurken oder halt irgendwas, was man halt da gerade so gebrauchen kann. Und die Verpflegungszonen waren auch wirklich sehr gut ausgestattet. Und es gibt ein sehr gutes Supportmodell, wenn man keine Betreuer bei sich hat. Da kann man nämlich dann für, ich glaube, 30 Dollar praktisch so eine Crew on Demand mieten und dadurch hat man so eine Art Versicherung. Also man kann einerseits da Equipment abgeben, was man dann in den Verpflegungszonen bekommt. Also wie beim Triathlon in der Wechselzone hat man dann halt so seinen Beutel mit der Startnummer drauf. Und wenn man in die Verpflegungszone reinfährt, dann sind da ganz viele Kinder und die sehen die Startnummer und schreien die durch die Gegend und bringen einem schnell den Beutel und dann kann man sich halt irgendwie, also wenn es jetzt regnen würde oder was weiß ich, irgendwie frische Socken anziehen und halt seine bevorzugten Gels oder was weiß ich da in den Beutel tun und dann da rausholen. Also das funktioniert alles wirklich richtig gut und auch da sind halt alle total am Jubeln und so. So gesehen ist es echt ein cooles Event und auch danach war halt super viel noch in der Stadt aufgebaut und sowas. Also das lohnt sich so gesehen dann schon, weil man halt da schon einiges geboten kriegt und halt auch viele Leute aus unterschiedlichen Ländern sieht und kennenlernt und sowas. Aber ja, also für das Rennen an sich, wenn man es jetzt halt nicht als Rennen so richtig fährt, lohnt es sich halt nicht so sehr.
Dann hast du noch das Bright Midnight eben erwähnt. Über 1000 Kilometer. Was ist das für ein Rennen und wo findet das statt?
Das ist auch so ein unsupported Bikepacking-Rennen, auch Gravel, wobei relativ viel Asphalt dabei ist in Norwegen.
Das hast du auch dieses Jahr gemacht, 2025.
Genau, das sind jetzt alles, wovon ich jetzt so ausgiebig erzähle, ist alles in diesem Jahr gewesen. Genau, und das hatte jetzt auch nicht so viele Höhenmeter im Vergleich, also 18.000 Höhenmeter, aber dafür auch sehr heftige.
Okay.
Und das ist dann so richtig in der Mitternachtssonne sozusagen, ne, von der Jahreszeit her, also dass man da auch viel Licht hat, lange Tage,
Ja,
oder?
also nicht so ganz, weil das so weit im Süden ist von Norwegen, als dass das so richtig, als dass man da richtig unter der Sonne stehen würde. Also die Sonne geht praktisch unter und geht direkt auch wieder auf. Also ich habe das leider nicht so viel genutzt, weil es auch dieses Rennen wieder etwas zu anstrengend war, als dass ich da die Nächte hätte durchfahren können.
Wo hat das denn stattgefunden ungefähr? Also so, weil du sagst, eher im Süden. Norwegen ist ja jetzt sehr lang. Ist es dann eher bei Oslo oder?
Ja, genau, also nicht im Süden, direkt von Norwegen, sondern also in Tolga ist das. Das ist schon nördlich von Oslo nochmal, weiß ich
Aber jetzt
nicht.
noch nicht so weit nördlich wie Trondheim oder so, das war noch da vor. Und das ging dann quasi wieder zum Startpunkt zurück oder ist man wirklich Richtung Nordkap gefahren oder so?
Nee, eher Richtung Westen, also Richtung Fjorde. Und da mussten wir dann auch einmal Fähre fahren oder sonst halt so um die Fjordausläufer so drumrum und dann alles wieder zurück, mehr oder weniger. Aber dabei halt durch sehr coole Landschaften.
Ja, wenn man da die norwegischen Fjorde kennt, dann weiß man ja, dass man, obwohl man vielleicht Luftlinie nicht so weit fährt, dass man da sehr, sehr viele Kilometer zurücklegen kann. Das stimmt.
Ja, auch vieles dann halt wieder laufend.
Wenn du diese Events machst, bist du alleine unterwegs oder mit wem machst du das zusammen?
Unterwegs bin ich meistens alleine. Also bei den Es ergibt sich meistens erst hinterher, dass man das mit irgendwem, also dass man sich vor Ort mit irgendwem trifft, den man kennt oder so. Bei Bright Midnight war es eigentlich eine Ausnahme, weil da einer, den ich bei einem anderen Ultrarennen kennengelernt hatte, der auch aus Bayern kommt, mich gefragt hatte, ob ich praktisch mit hochfahren möchte. Und dann sind wir zusammen mit dem Auto halt nach Norwegen gefahren. Und aber dann nicht zusammen das Event gefahren, sondern da ist dann halt jeder sein eigenes Tempo natürlich gefahren.
Okay, aber
Aber
du
es
reist generell schon alleine, auch jetzt Unbound und Ultra 400. Da hast du keine Begleitpersonen als solche dabei oder Freunde, Bekannte, Familie, Vereinskameraden, mit denen du das zusammen machst, sondern du machst das ganz alleine.
Das mache ich alleine.
Okay, das ist stark.
Naja, also bei dem Ultra, da hätte eine Begleitperson ja auch nicht so viel zu tun, weil man ist ja dann weg.
Und ist ja auch nicht zugelassen, glaube ich, ne? Dass man da irgendwie von außen Hilfe
Genau.
bekommt, sozusagen.
Also
Ne? Das ist
Support
ja,
schon mal gar
ja.
nicht. Und ja gut, bei den UCI-Rennen wäre es schon oft praktisch, wen dabei zu haben, aber da kann ich auch oft die Begleitperson von anderen Leuten mitbenutzen und denen halt eine Flasche geben oder so.
Wie bereitest du dich denn auf diese Distanzen, auf diese Wettkämpfe vor? Oder wie hast du dich darauf vorbereitet? Oder ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht nur mal dieses Jahr passiert ist, sondern du wirst sicherlich auch noch Visionen haben für die Zukunft, und Wettkämpfe, die du dir vorstellst oder die du vielleicht auch noch mal wiederholst. Wie sieht dein Training aus? Was machst du so? Wie viele Stunden in der Woche trainierst du? Wie spezifisch bist du dabei oder machst du auch noch andere Sachen? Ausgleichssport, Krafttraining, Laufen, Bergsteigen, wie auch immer.
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil, also deswegen war mir das auch wichtig, diese ganze Midlife-Crisis-Geschichte zu erzählen, damit man vielleicht nachvollziehen kann, dass ich da jetzt auch immer noch im Findungsprozess bin, was eigentlich trainieren bedeutet, weil ich immer noch praktisch da im Anpassungsprozess bin, mir zu überlegen, wie viel ich praktisch abgeben möchte, also an Trainingsplan zum Beispiel, und wo ich halt diese Freiheiten mir bewahren möchte, weil also ich habe schon deutlich gemerkt, dass es jetzt halt nicht mehr so ist, dass ich von alleine stark bin, weil sonst war es halt einfach so, dass ich halt durch das Rumgefahren einfach stark genug gewesen bin, um an Rennen auch Spaß zu haben. Aber seitdem ich halt gemäßigter unterwegs bin, das habe ich jetzt die letzten 2 Jahre schon gemerkt, kann ich halt nicht mehr so gut bei Rennen mitmischen und hab mir deshalb auch vor 2 Jahren einen Smart Trainer gekauft, den allerdings bisher noch nicht so richtig viel benutzt. Aber also bisher, jetzt um die Frage zu beantworten, war bei mir mit Training immer noch nicht viel, sondern ich habe mich eher auf Events vorbereitet, indem ich eine ähnliche Belastung praktisch simuliert habe, und eine gleiche Strecke, also gleiche Distanz, gleiche Höhenmeter mal irgendwie hier mir gebastelt habe und sowas abgefahren bin. Oder vor dem 400 Ultra habe ich mir mal so eine 400-Kilometer-Strecke von Prag nach Nürnberg gemacht und bin dann mit dem Flixbus nach Prag gefahren und dann am nächsten Tag mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Halt einfach, um zu gucken, wie das so, ja, wie man das so findet. Und auf die richtig langen Distanzen kann man sich ja gar nicht vorbereiten. Also da ist ja die Belastung meistens nicht so hoch. Und dafür kontinuierlich und also man kann ja nicht irgendwie vorsichtshalber schon mal zu Hause 1000 Kilometer fahren. Also das rechnet sich ja dann mit der Erholungszeit und sowas nicht mehr.
Ja, also man kann sich vorbereiten, aber man kann nicht genau die, also es macht keinen Sinn, genau das Gleiche schon mal zu fahren. Ne? Also das
Ja. Also sinnvoller wäre es eigentlich, sich wirklich vom Material her gut vorzubereiten als vom Training. Also gut, Training nehme ich jetzt auch. Ist jetzt der Plan, das mehr in Angriff zu nehmen. Da bin ich jetzt gerade schon ganz gut dabei, weil ich gerade einen Gipsarm habe und das jetzt als Anlass nehmen konnte, mal sehr, sehr viel auf der Rolle zu fahren und auch weiß, dass das sehr viel bringt oder bei mir auch sehr gut anschlägt. Und da wird sich das in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch ein bisschen niederschlagen auf meine Form. Ja, aber sonst wäre es halt wichtiger, sich eventspezifisch auch gut vom Material her vorzubereiten.
Wir von Coffee and Chainrings können dir da unterstützend unter die Arme greifen, denn wir trainieren gerade mit der Join-App. Deswegen passt das hier gerade. Und wenn du da Lust drauf hast, dann kannst du dir ein gratis 30-Tage-Angebot bei uns abholen und dann kannst du mal gucken, ob so eine App mit deinem Training vielleicht kompatibel ist und vielleicht lässt du dich ja anleiten. Nur mal so als Einwurf hier zwischendurch. Wir können da im Nachgang nochmal, wenn es dich interessiert, nochmal drüber sprechen. Also ein paar von uns machen das gerade. Wir werden da noch drüber berichten und ja, das wäre ein Ansatz. Aber grundsätzlich, wie viele Stunden auf wie viele Stunden Training kommst du so pro Woche?
Habe ich lange nicht mehr geguckt. Also meistens waren es so 15.
Das ist schon recht ordentlich. Und du bist berufstätig, Vollzeit, nehme ich an.
Jetzt gerade nicht, weil ich verletzt bin und mein Arbeitsvertrag gerade ausgelaufen ist. Also jetzt bin ich einfach nur am Warten.
Die Verletzung, die du hast, rührt aber nicht von einem Radsportsturz her, oder?
Ja, ich habe mir da letztes Jahr das Kahnbein gebrochen und das ist nicht anständig verheilt und musste jetzt nochmal operiert werden. Also es war jetzt eine geplante OP, das nochmal zu sanieren. Deswegen wusste ich, was auf mich zukommt oder dass ich halt erstmal stillgelegt bin.
Ja, Kahnbeinverletzung ist ja so eine klassische Radsportverletzung, ähnlich wie Schlüsselbein, nur
Ja.
ganz kleiner Knochen, aber unglaublich schmerzhaft, weil man irgendwie die Hand gar nicht mehr bewegen kann, ne?
Ja, und auch der am schlechtesten durchblutete Knochen im
Oder
Körper.
so war es, genau. Okay. Ja.
Und also da könnte ich jetzt auch noch einen langen Vortrag drüber halten, aber das erspare ich euch jetzt
Ich schiele
im
mit so.
nächsten Podcast.
Sehr, sehr gerne im nächsten Podcast. Wir müssen mal so ein bisschen auf die Zeit schielen. Ein bisschen Zeit nehmen wir uns noch. Vielleicht so ein Blick in die Zukunft, in die Glaskugel. Was wirst du im nächsten Jahr machen wollen? Hast du da schon Pläne? Wie sieht das aus bei dir?
Sehr unspezifisch. Also jetzt hatten wir das ja gerade mit der Hand angesprochen, dass ich weiß gerade nicht, wie sich das entwickeln wird, weil ja, also man weiß es einfach noch nicht, wie die Beweglichkeit wiederhergestellt wird. Wenn es gut wird, würde ich gerne auch eher in Richtung Mountainbike gehen oder halt irgendwie ein paar Skills auf jeden Fall lernen, weil ich das bisher irgendwie nicht so richtig gemacht habe oder halt ja einfach nur so eher auf Power gefahren bin und nicht besonders nicht schön oder technisch oder sowas. Und es irgendwie erstrebenswerter finde, halt wirklich was zu lernen, was man dann kann, als halt nur irgendeine Wattzahl zu erzeugen. Also das wäre so ein persönliches Ziel jetzt. Und an Events, also darüber habe ich mir tatsächlich noch nicht so richtig ernsthafte Gedanken gemacht, weil das eben auch daran gekoppelt ist, die Art des Fahrrades, wie weit die Hand funktioniert und weil ich halt nicht weiß, wie es beruflich weitergeht. Da kann man jetzt halt nicht so richtig große Pläne machen und ich bin da auch nicht so ein Freund von, ein Jahr vorher sich halt schon die ganzen Events zu überlegen, sondern also man kann halt bei so vielen Sachen dann immer noch irgendwie spontan mitfahren. Deswegen steht mein Rennkalender nicht, außer dass ich mich bei Traka angemeldet habe, weil das fehlt mir gewissermaßen noch so in der Reihe. Das ist das Einzige, wo ich halt mich schon registriert habe für Traka 200. Und ich werde auch wieder UCI Gravel Qualifier fahren mit der Hoffnung auf eine Qualifikation, weil wenn das klappt, wäre dann die nächste WM in Australien. Was dann halt auch an sich schon eine sehr große Reise wäre und dadurch müssten halt andere Events dann auch in den Hintergrund treten.
Ja, da kannst du dir dann das Flugzeug mit unserem Ralf teilen, denn der wird da auch aktiv die Qualifier fahren. Der hat auch als ganz festes Ziel, WM in Australien nächstes Jahr zu fahren, genau. Und
Ja, cool.
beim Tracker finde ich total spannend, weil ich bin selbst totaler Fan von Spanien, aber was bei Tracker ja so ein bisschen fragwürdig ist, das ist ja offiziell gar kein Rennen. Es darf kein Rennen sein, sondern es ist eigentlich nur eine Gruppenausfahrt, die aber als Rennen ausgefahren wird. Und es gibt ja tatsächlich auch einen Sieger am Ende, der gekürt wird, aber die offizielle Ausschreibung ist halt kein Rennen, weil das dürfen die aus irgendwelchen Gründen da nicht machen, wenn ich das richtig gelesen habe. Also es ist ziemlich spannend, denn das ist ja eins der Main Events im Gravelsport in Europa schlechthin. Also ziemlich kontroverse Geschichte, aber höchst spannend, ja. Okay.
Ja, also das ist ja bei vielen Ultras auch so, dass die einfach, das hat irgendwelche Versicherungsgründe oder sowas, dass das halt irgendwie eine Touristik- oder Erholungsfahrt oder sowas ist.
Ja, stimmt.
Ja, sonst müssten die da, glaube ich, überall Krankenwagen haben und absperren und so weiter, wenn das jetzt richtig als angemeldetes Rennen stattfindet.
Ja, ich gucke mal, wie es ist.
Das hört sich bei dir alles insgesamt so ziemlich Freestyle-mäßig an. Hast du jemals eine FDP rausgefahren? Kennst du deine Wattwerte, deine Leistungsbereiche? Kennst du die oder fährst du einfach Fahrrad und hast Spaß dran und bist auch noch schnell dabei?
Ich bin noch nie einen richtigen FTP-Test gefahren, sondern nur so einen Stufentest auf Zwift. Weil, also das muss man ja machen, damit der weiß, wie schwer er die Trainings machen muss. Bin da aber auch, also ich fahre die halt eher defensiv, damit er die Trainings nicht so schwer macht. Nee, aber sonst gar nicht. Ich denke aber schon lange drüber nach, weil ich es gerade für Ultras relativ interessant finde, weil ich da die Vermutung habe, dass einem das schon Vertrauen geben kann, wenn man seine Werte kennt und vielleicht sich da ein bisschen besser dran orientieren kann und eben nicht so stark überzieht am Anfang, wenn man halt weiß, dass eine bestimmte Wattzahl auf Dauer dann zur Erschöpfung führt oder sowas. Oder man halt andersrum weiß, wenn ich diese und jene Wattzahl auf Dauer halte, dann halte ich auch bis zum Ende durch oder sowas. Also das aus dem Aspekt, das halt ein bisschen besser kalkulieren zu können, wäre das für mich schon interessant, aber nicht alleine der Zahlen wegen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Typfrage, ob einem die Leistungswerte unterwegs helfen oder ob sie einen eher verunsichern. Denn oftmals ist es ja so, dass man in Anstiegen oder wenn der Untergrund schwer ist, doch immer deutlich über seinen Bereichen fährt, als die man eigentlich fahren sollte. Das kann dann bei dem einen oder anderen auch für Verunsicherung sorgen. Während ich bin einer, der da so zahlenbasiert auch denkt, sage ich jetzt mal. Also ich mag das ganz gerne, wenn mir das angezeigt wird, was ich da gerade so leiste. Und ich kenne meine Bereiche ganz gut. Also mir hilft das tatsächlich. Aber man muss sich bewusst darüber sein, dass man in einem Wettkampf da die Schwierigkeiten hat, tatsächlich in seinen Leistungsbereichen tatsächlich auch dann drin zu bleiben. Meistens bin ich dann oben drüber. Aber es ist halt, wie es ist. Also es ist komplett unterschiedlich. Ich kenne die Seite und ich kenne auch die Seite und beide haben ihre Berechtigung. Also ich bin gespannt. Das würde aber ja bedingen, dass du auch mit einem Leistungsmesser unterwegs fahren müsstest, weil sonst bringt dir ja deine ganze Geschichte, bringt dir gar nichts zu wissen, okay, auf der Rolle habe ich den und den Wert und wenn du draußen kein Leistungsmesser dran hast, dann lässt sich das nicht adaptieren. Wobei,
bisschen Gefühl.
Mit, genau, das ist das Entscheidende. Schon, ne? Also, ganz genau.
Das Gefühl sich was ist an, das wobei ich finde, natürlich auf so einem Trainer fühlen sich Leistungen schon auch anders an wie draußen auf dem Fahrrad.
Also ich bin absolut überzeugt davon, dass meine Leistungswerte auf dem Indoor nicht 1:1 übertragbar sind nach draußen. Das funktioniert nicht.
Ja, einfach das, die Umgebung, dass das irgendwie, dass man da so draufgeschraubt ist und ja, irgendwie finde ich, fühlt sich das immer eher schmerzhafter an, auch wenn die Leistung gar nicht so hoch ist.
Auf jeden Fall. Okay. Ja, Amanda, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Ja, war super interessant. Also auch wenn ich jetzt nicht so viel beitragen konnte, aber es war einfach interessant, euch zuzuhören.
Ja, das finde ich auch. Also ganz spannende Geschichten, die wir mit Sicherheit auch an verschiedenen Stellen noch vertiefen könnten. Müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal drauf zurückkommen. Warum eigentlich nicht? Aber ja, vielen Dank euch beiden für die Teilnahme. Für dir, Amanda, auch alles Gute und gute Besserung vor allen Dingen. Und dann toi 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 mit der Findung eines neuen Arbeitgebers auf jeden Fall für die Zukunft. Und dann wird sich das Rennprogramm für nächstes Jahr ganz bestimmt auch einstellen und finden lassen. Und ja, an die Zuhörer gerichtet. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin wieder durchgehört habt. Der klassische freudsche Versprecher aus meinem letzten Podcast, den werde ich dieses Mal hoffentlich nicht bringen, denn bei uns ist es so, der Berg wird immer zu Ende gefahren und damit beschließen wir den Podcast und beenden die Aufnahme. Und ergänzend noch dazu, wir verabschieden uns für dieses Jahr von euch in die Weihnachtspause und werden uns dann in 2026 wieder melden. Möglicherweise schieben wir noch was Kurzes dazwischen, es ist noch nicht ganz klar, deswegen hier erstmal der Disclaimer. Für uns endet das Podcastjahr 2025 mit der Veröffentlichung dieses Podcasts und wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und euch beiden natürlich auch. Auf Wiederhören.
Tschüss, frohe Weihnachten.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.